Das Schöne an dem Podcast-Format ist, dass ich hier immer neue Menschen kennenlernen kann. Menschen, deren fotografisches Schaffen ich teilweise auch schon seit vielen Jahren verfolge, wir uns folgen, aber noch nie getroffen haben. Von daher freue ich mich über meinen heutigen Gast, Dennis Weißmantel. Er ist Berufsfotograf und bei ihm dreht sich alles um Menschen. Angefangen mit Hochzeiten, Porträts und Reportagen. Hierdurch bin ich auch damals auf ihn aufmerksam geworden. Heute versteht er sich viel mehr als Problemlöser für Medien. Was er genau damit meint, erzählt er mir in der Episode. Aber er ist natürlich nicht nur deshalb heute mein Gast, sondern wir sprechen über seine neue fotografische Leidenschaft, die Streetfotografie. Ich wünsche wie immer gute Unterhaltung. Hi, ich bin Wolfgang Mertens und das ist Unpost, der Streetfotografie-Podcast. Hier unterhalte ich mich mit Menschen über das Fotografieren auf der Straße. Mein Ziel ist, diese Leute kennenzulernen und euch näher zu bringen. Dabei geht es natürlich um Fotografie, Philosophie und aber auch das, was uns bewegt. Hallo Dennis, herzlich willkommen im Unpost-Podcast.
Ja, vielen lieben Dank, Wolfgang, für die Einladung.
Ja, das freut mich sehr. Wo befindest du dich heute?
Ich sage ja immer Mainz, weil ansonsten kennt es keiner, aber offiziell bin ich gar nicht in Mainz, ich bin offiziell in Oberolm und Mainz ist auf der anderen Straßenseite, also wir sind in so einem Neubaugebiet.
Ja, okay. Und das ist dein Aufnahmezimmer oder...
Das ist mein Alleszimmer. Hier oben wird Bildbearbeitung gemacht, Podcasts aufgenommen, sonstige Voice-Overs, was auch immer, genau.
Alles, genau. Ja, du bist ja auch selbstständig als Fotograf, da kommen wir ja gleich noch zu. Da genau. Ist natürlich klar, da braucht man auch eher noch ein Zimmer, wo man alles macht oder einen Raum, genau. Ja, wir haben uns bisher ja noch nicht persönlich kennengelernt.
Das ist richtig, leider, ja.
Ja, leider, aber heute die Gelegenheit. Aber nichtsdestotrotz, du bist ja jetzt auch schon seit über 10 Jahren tätig als Fotograf. Und ich will es mal so sagen, in meiner Anfangszeit habe ich dich sozusagen schon, ich will nicht sagen verfolgt, aber begleitet, dein Tun. Und du bist ja auch im Social-Media-Bereich schon so lange tätig. Und jetzt sind wir mehr oder weniger über die Street-Fotografie, darum geht es ja heute auch, zusammengekommen. Aber lass uns da noch mal ein bisschen den Blick erstmal zurückwerfen. Also Klar. Wie gesagt, über 10 Jahre machst du deinen Job als Fotograf schon, bist da tätig angefangen. Und das war ja auch bei mir, glaube ich, so wie wir irgendwie zumindest online auch irgendwie zusammengekommen sind über die Porträtfotografie.
Ja, genau. Also die eigentlich von Anfang an Porträt, Reportage, so in der Richtung. Und dann kam irgendwie das eine mal dazu, das andere ist dann weniger geworden. Hochzeiten sind weniger geworden. Losgeworden bin ich sie bis heute nicht. aber ja, genau. So, also es kommt immer mal ein Zweig dazu und dafür geht ein anderer weg.
Ja. Aber die Porträtfotografie, das ist das, was du heute zumindest hauptberuflich auch noch hauptsächlich mitmachst.
Ja. Genau, also dieses Porträtreportage, ja.
Ja, ja. Du bist ja auch auf YouTube ganz aktiv, auch schon über 10 Jahre, wenn man mal in deinem Account zurückscrollt. Ja, ich meine, das ist ja auch immer interessant, glaube ich, selber dann mal zu sehen, ne? Was hat man so vor 10 Jahren gemacht und wie hat sich das entwickelt? Ne?
Ja, das genau. Also da das ist ein ganz nettes Archiv so. Deswegen gibt es da zum Teil auch Videos, die gar nicht so richtig in dieses, auf den Kanal passen würden. Also würde ich es trennen, wird wahrscheinlich der Kanal auch ein bisschen besser wachsen. Aber kannst du auch mal ein Urlaubsvideo oder sowas, ist da auch mit drin. Aber das lieben zum Beispiel meine Kinder total. Also wir sitzen hier manchmal und gucken uns dann den Urlaub von vor 3 Jahren so die 3, 4 Videos nacheinander an. Das hat jetzt auf dem Fotokanal gar nicht so viel zu suchen. Aber ja, irgendwie ist ja mein Wohnzimmer, kann ja machen, was ich will.
Ich glaube, das ist auch, und wir kommen gleich auch nochmal zu dem Thema Trennen der Kanäle. Ja. auch das Schönste eben, ne, zu sagen, es ist mein Kanal, ich mache es so, wie ich es möchte. Und wenn man auch so befreit ist, dass man sagen kann, ich muss da niemandem gefallen, ich mache es, was mir gefällt, und wenn es jemand anders gefällt, ist es auch noch cool. Ne?
Ja, also natürlich ist es schon so. Der hat jetzt in diesem Jahr nochmal einen Push bekommen, der Kanal. Das hängt daran, dass ich da mit dem einen oder anderen Fotografen dann auch mal unterwegs war. Dann siehst du, wenn du mit einem großen Kanal unterwegs bist, da kommen dann auch mal über Nacht irgendwie 300 oder 200 Leute rüber. Ansonsten wirst du einfach halt auch sehr, sehr schwer gefunden auf YouTube. Dafür brauchst du dann zum Teil das, was keiner machen will, diese Clickbait-Überschriften und so. Also ich meine, wenn ich Sony-Fotograf fotografiert mit der Leica SL3 eingebe, dann habe ich über Nacht irgendwie auch mal 3000 Views auf so ein Video. Wenn ich da einfach nur, keine Ahnung, nichts mit Leica und nichts mit Sony drinstehen habe, dann sind es dann auch mal nur 400, die da reinkommen. Daran sieht man, dass man leider diese Clickbait-Überschriften halt machen muss, und wenn man das Spiel nicht mitspielt, wächst man halt nicht so schnell.
Ja klar, das ist dann natürlich die Frage der Aufmerksamkeit, ja, und genau, die erreicht man natürlich dann mit sowas. Ja, ob das dann gut oder schlecht ist, das muss dann jeder für sich entscheiden. Ja, ja. Genau. Als das Ganze irgendwie zumindest für mich, ich bin ja jetzt auch irgendwie so im gut 10., 11. Jahr, dass ich das mache, aber als es auch für mich alles angefangen hat mit diesem ganzen Thema Fotografie und sich da überhaupt mal rantasten, ich bin ja auch vorher im Prinzip analog, aber nur mit also nicht so dieses klassische, mein Vater hat zwar auch eine Spiegelreflex gehabt, aber da war ich nie groß im Thema drin, ja. Ich habe immer diese Ritschratsch Pocket oder sonst was da gehabt von Agfa, und wo du also überhaupt nicht nachdenken musst, sondern nur Film rein und auf den Knopf drücken. Ja, von da kam ich, und dann irgendwann ja auch das Interesse gehabt, ja, dieses Blende, Belichtung und was weiß ich alles zu lernen. Und dann guckst du natürlich im Internet, was es ja vor 10, 11 Jahren an Möglichkeiten gab. Und da gab es natürlich dann gerade auch in der Porträtfotografie eben Namen wie Jens Burger, Patrick Ludolf, den Pavel. Und den einen oder anderen gibt es noch, dich natürlich ja auch. Wie gesagt, so bin ich ja auch auf dich damals gestoßen, ja. Wie hast du jetzt diese 10 Jahre sozusagen oder diese Zeit rückwirkend betrachtest du das, sagen wir mal so rum? Du bist noch da.
Genau, also das ist das Positive, ich bin noch da. Ich glaube, das liegt auch an der Flexibilität, dass ich mich nicht ganz so festgefahren habe. Gerade, ich meine, während Corona, Hochzeitsfotografen, die wirklich reine Hochzeitsfotografen waren, die hatten dann ein echtes Problem. Da war dann für mich dann wiederum positiv, ne, die Bundesliga zum Beispiel, die ich ja auch zum Teil begleite, die haben dann nur 3 Monate Pause gemacht. Ja, das heißt, genau, Handball-Bundesliga. Genau. Beim Fußball bin ich hin und wieder bei Mainz 05. Allerdings dann da eher so die Trikotkampagne, da bin ich dann eher so im Einsatz. Jetzt nicht, ich mache ja nicht die klassische Sportfotografie, sondern auch da ja eher die Reportage, was ein bisschen daran liegt, ich habe zum Beispiel sowas wie ein 70-200 gar nicht. Ja, das ist, ich muss irgendwo ran mit meinen 28 oder 35 Millimeter.
Ja, genau. Was ich ja auch selber persönlich, also auch von der Entwicklung her, auch sehr schön finde. Wie gesagt, ich habe ja auch mit diesem Thema Porträt, ich habe auch Hochzeiten gemacht, mache heute das ein oder andere Mal dort auch noch was. Porträt ist jetzt gerade so ein bisschen, oder was heißt gerade, aber schon in den Hintergrund gerückt. Das Thema Street-Fotografie hat mich dann doch die ganzen Jahre stark begleitet. Und das ist es wahrscheinlich, was du gerade gesagt hast, nicht, dass man sich eben nicht zu, also gerade wenn man es auch berufsmäßig macht, nicht zu stark nur auf eins konzentriert, sondern man muss schon schauen, dass man das so ein bisschen breiter hält. Du machst also auch ja klassisch Business-Porträt, also Business-Reportagen und sowas. Ja.
Genau. Also ich meine, ich bin hier, wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich die Skyline von Frankfurt. Es wäre dumm, hier keine Business-Fotografie zu machen. Alleine, also wenn man es jetzt ganz runterbricht, allein wegen Preis. Also Frankfurt, zwischen Mainz und Frankfurt liegen, glaube ich, 35 Kilometer, aber der doppelte Tagessatz. Also es wäre doof, es nicht anzubieten, einfach weil der Markt ein anderer ist. Alleine nur da über den Main drüber zu fahren.
Ja, das denke ich. Und klar, es ist natürlich auch, du hast sozusagen B2B, ne? Also du bist mit Endkunden. Das ist wahrscheinlich eben auch nochmal was anderes, als jetzt eben mit den Privatleuten die Hochzeit zu fotografieren.
Ja, eben. Also es ist klar, das macht auch Spaß. Ich glaube, ich habe auch der Hochzeitsfotografie ganz, ganz viel zu verdanken. Einfach vom Anwendungsbereich, den du da insgesamt hast. Du stehst ständig vor irgendeinem, in Anführungszeichen, Problem, für das du schnell eine Lösung finden musst, ohne dass es irgendeiner mitbekommt. Ob es Licht ist, ob es Personen sind, die irgendwie anstrengend sind oder was auch immer. Also du lernst ganz, ganz viel vom Detail übers Porträt, also vom Detailschuss bis zum Porträt. Und das öffnet dir einfach zumindest Einblicke in verschiedene Branchen oder Genres der Fotografie und dann kannst du dich da eben nochmal tiefer reinarbeiten.
Ja, ja. Fand ich auch so, dass das, dass du auf der Hochzeit eben auch, ob das eben Reportage, Street, du hast dein Porträt, du hast dein Gruppenbild, ne? Ja. Also du hast eine Menge Menschen und sonst was, dass man da unheimlich viel mitnimmt, weil es ja doch auch immer so ein bisschen belächelt wird, die Hochzeitsfotografie. Aber ich denke wirklich, also mir macht es auch immer noch Spaß. Ja, ich weiß nicht, ob ich 50 im Jahr machen möchte. Ja, genau. Das ist, glaube ich, jetzt noch mal was anderes. Ne? Aber definitiv ist das ein guter Lehrplatz sozusagen. Ja.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass der große Unterschied zwischen dem Spezialisieren und dem weit aufgestellt sein ist ein bisschen, wenn du halt spitzer bist, gehst du quasi mehr Risiko. Du brauchst dann diese Jobs in diesem Dings, aber du bist definitiv in der Lage, halt wesentlich höhere Tagessätze zu nehmen. Mhm. Ne? Also genau. Das ist, ich sehe ja hier Kollegen, die machen nur Hochzeiten, die sind zum Teil auch kürzer mit dabei, aber für die ist das weniger ein Problem, nochmal einen guten 1.000er oder 1.500 Euro mehr für den Tag zu verlangen, obwohl sie exakt das Gleiche machen. Mhm. Also einfacher in der Hinsicht, sie müssen es gar nicht erst erklären, sondern das ist für alle vollkommen klar. Da laufe ich als Hochzeitsfotograf mittlerweile unterm Radar, liegt aber auch daran, dass ich es gar nicht mehr großartig bewerbe, das heißt, alles, was bei mir reinkommt, kommt einfach durch die weitaus mehr als 200 Hochzeiten, die ich vielleicht mittlerweile gemacht habe. Da kommt dann so 10, 12 kommen pro Jahr halt rein, ohne dass du irgendwas überhaupt schreibst. Mhm. Das ist einfach ein anderes Spiel. Dafür gehen die Kollegen aber halt eben auch ein größeres Risiko. Wenn sowas ist wie Corona, stehst du da vor einem Nichts in allen anderen Branchen. Muss jeder so ein bisschen für sich abwägen, in welche Richtung es geht.
Absolut, genau. Ja. Wenn man diese Entwicklung auch, wie ist das kameratechnisch? Heute bist du ja bei Leica.
Auch.
Aber das war ja vor 10 Jahren noch nicht so. Wie ist da die Entwicklung gewesen?
Angefangen.
Mit was bist du gestartet, ja?
Also richtig gestartet bin ich sogar mit einer Lumix, einer Lumix G2, weil ich habe aus allen Ecken so ein bisschen fotografiert. Ne? Ich wollte ja eigentlich meine Ausbildung in einem Fotoladen machen. Der ist dann allerdings direkt kurz bevor ich fertig war mit der Schule, ist der geschlossen worden, weil der Inhaber abgekauft wurde von einem roten Giganten. Er hat dann quasi deutschlandweit diese Fotoabteilung eingerichtet und so. Also stand ich, glaube 3 Monate vor Schulabschluss ohne Ausbildungsplatz wieder da. Habe dann den Umweg genommen über andere Ausbildungen und dann nochmal Schule. Und Fotografie ist so ein bisschen Beiwerk einfach geblieben. Und dann, als ich gesagt habe, ja, okay, gut, das interessiert mich jetzt, ich verdiene ein bisschen Geld, also so in der Ausbildung, ne, was du da halt hast, irgendwie 400, 500 Euro im Monat. Ich hätte doch Interesse, das irgendwie weiterzumachen, habe dann den ehemaligen Inhaber oder meinen ehemaligen, ne, der hätte Ausbilder werden sollen, gefragt, so, was soll ich denn kaufen? Und er sagte damals schon zu mir, kauf spiegellos, das wird der Shit. Ja. Und dann habe ich mir dann eine Lumix G2 gekauft, war an sich auch sehr zufrieden. Das einzige Problem war, Objektive waren quasi nicht zu bekommen. Also ja, gar nichts Gebrauchtes. Und wenn, dann war es schweineteuer. Also habe ich die einfach wieder verkauft und bin doch wieder auf Spiegelreflex. Und dann war ich dann erstmal im Canon-Lager, weil du einfach von Canon, da konntest du auch mal auf eBay gucken. Und
da gab es alles, ja.
Genau. Also so in 50 1.8, das du da immer für unter 100 Euro bekommen hast, das gab es halt bei Lumix so nicht. Ja. Deswegen war ich quasi schon 2010 oder sowas einmal bei System oder 2011 irgendwie sowas bei einer Systemkamera, bei einer spiegellosen Systemkamera und war dann bei Canon bis, weiß nicht, 2015 oder so. Und dann kam so langsam der Switch rüber. Zuerst kam die Leica Q ins Haus. Dann war einfach das Problem, dass die Farben nicht mehr zu matchen waren mit Canon zusammen. Das ist aber ein Problem, was
man generell... Also wenn du zwei Kameras parallel auf einer Hochzeit nimmst, dass du dann zwei so unterschiedliche Looks hast. Ne?
Ganz genau. Ja. Also das ist aber generell ein Problem bei der Leica Q. Ich habe keine Ahnung, was die genau machen, aber dieses System ist quasi so gut aufeinander abgestimmt. Klar, ich meine, du hast kein Objektiv, was du switchen kannst. Das heißt, dieses 28er mit dem Body, das kannst du wahrscheinlich als Firma einfach so gut aufeinander abstimmen. Also da ist so viel Power in den Farben. Ich muss, wenn ich die auch heute noch mit den Sonys zusammen matchen will, einfach in Dynamik und in der Sättigung so viel spielen, um die irgendwie auf ein Niveau zu bringen, ist immer ein bisschen nervig. Selbst sowas wie eine Entwicklungs-KI wie Neurapix oder sowas kriegt es nicht so hundertprozentig hin, dass es einfach ein großes Problem war. Und dann, plus ich wollte auch wieder irgendwann auf Spiegel los. Ich habe schon den Vorteil gesehen da drin. Canon kam nicht aus dem Quark. Also wurde es dann eben Sony, weil ich bei Sony sowohl die Canon-Objektive wie auch die Leica-Objektive später adaptieren konnte. Das war der einzige Grund, warum ich damals zu Sony gewechselt bin. Quasi als zweites System nebenbei, wenn ich mal Autofokus und sowas brauche.
Gut, Sony ist ja auch ziemlich auf dem Markt gestartet, innovativ. Ich meine, die Sensoren von Nikon und so waren Sony. Ne? Also ich glaube, das Einzige, ich habe nie eine Sony gehabt, war dann so das Bedienkonzept, was am Anfang noch, ich glaube, es hat sich gebessert, oder?
Ja, aber es ist bis heute, also ich meine, wir waren jetzt im Urlaub, da hatte ich dabei analoge Kameras und eine M. Also es ist nicht so, dass ich jetzt auf die Idee kommen würde, meine Sony mit in Urlaub oder so zu nehmen. Da ist null Liebe drin.
Ja.
Das ist eine Kamera, wo ich genau weiß, ich kann auf ein Gesicht einlocken und kann sie irgendwo in den Himmel halten und kann zur Not über winkende Arme drüber fotografieren und habe trotzdem das Auge oder das Gesicht drin. Also es ist Fotografieren für Dummies, so nenne ich es liebevoll. Ist manchmal ganz hilfreich. Aber ich bin auf jedes Bild, das ich mit einer anderen Kamera mache, stolzer.
Immer. Ja,
ja, ja. Es ist mehr erarbeitet als damit. Es ist okay. So, ja gut, ich habe halt ausgelöst.
Ja, okay. Ja, krass. Ja, du hast es gesagt, genau, auch analog. Das ist wahrscheinlich in den letzten Jahren auch eher mit dann dazugekommen, weil vor 10 Jahren war analog irgendwie undenkbar.
Ja, komplett. Fast. Also ich hatte über einen Kollegen, der ist beim Frankfurters, also bei diesem Kollektiv, bei den Collateral Eyes, der Ivan,
den du kennst. Kenne ich, ja.
Genau. Grüße. Der war mal bei mir auf dem Workshop und hatte damals eine Mamiya 645 AF dabei. Und dann hatte ich mich ebenfalls in diese Kamera verguckt und hatte sie dann auch. Die habe ich ewig besessen. Sah aus wie aus dem Ei gepellt, wie vom ersten Tag. Und dann tat sie mir so 2000, ich weiß nicht, wann habe ich denn die M gekauft? 2019, glaube ich, sowas ungefähr in dem Dreh. Und dafür habe ich die eingesetzt. Also ich habe die quasi verkauft, weil ich sie viel zu selten benutzt habe. Sie tat mir richtig leid in der Vitrine. Ja. Und damals war aber der Analogmarkt quasi am Hintern.
Heute wäre es anders, ne?
Leider ja. Also ich habe die, glaube ich, verkauft für 800 Euro und das war schon ein guter Preis. Und so nach einem Dreivierteljahr dachte ich, oh, das war so dumm.
Ja.
Ich kauf mir die wieder und sehe, okay, gut, jetzt musst du einfach das Doppelte mindestens hinlegen für die gleiche Kamera. Deswegen habe ich bis heute keine 645F, aber ich habe eine RB67, die ebenfalls sehr viel Spaß macht.
Jawohl, okay, und die hat es jetzt auch mit dem Urlaub unter anderem?
Die hatte ich mit dem Urlaub, genau, und habe 6 Rollen verschossen für Bilder an der Wand. Also meine Frau sagt, wir brauchen mal wieder was für an der Wand und dann dachte ich, komm, dann schießt du das doch auf Mittelformat.
Ja, nicht schlecht, genau. Wo lässt du die dann entwickeln?
Hier in Frankfurt habe ich den Tipp bekommen, Foto Express. War auch, also es sieht von außen so aus wie so ein kleines Passbildstudio.
Okay.
Wenn man aber drin ist und guckt so hinten dran am Tresen vorbei, sieht man, da hinten wird aber gerödelt.
Ja.
Und die sind wirklich, also ich bin absolut zufrieden damit. Die, beim Entwickeln ist ja immer so die Frage, versteht derjenige, der entwickelt, was du dir gedacht hast beim Fotografieren, also dass du das eine Blende überbelichtet hast, weil du das oder das willst. Also wenn du ein Portra abgibst und der ist eine Blende übergeschossen, verstehen die, du möchtest pastellige Farben damit erzielen oder so. Oder entwickeln die den einfach nur irgendwie.
Das passt.
Genau, und das verstehen die, glaube ich. Also ich bin zufrieden damit. Und wenn man jetzt im Nachhinein guckt, also da gehen scheinbar auch echt viele hin. Auch so die ganzen Instagram-Größen, wie ich jetzt gesehen habe, gerade von denen, die bei Olympia waren. Da sind scheinbar auch die Bilder alle dahin gegangen. Aber ich glaube, in Franco gibt es ansonsten noch mal 2 oder 3 Stellen. Ich habe mal in dieser WhatsApp-Gruppe, die ich durch dich hier kennengelernt habe im Podcast,
sehr schön.
Da bin ich jetzt auch drin. Da habe ich mir gefragt, wo lasst ihr entwickeln? Und da war unter anderem der Foto Express oder ich glaube On Studio oder so irgendwie.
Ja, cool.
Heißen die anderen.
Ja, schön. Genau. Verrückt. Ja, und ja, dann sagst du es gerade schon, 2019 zu Leica, dann, also mit der M, dann also mal von der System sozusagen weg, ne, von der Q. Ja. Und das ist das, was dich heute sozusagen begleitet. Setzt du die auch im Business ein oder dann wirklich da Sony?
Also es hängt ein bisschen davon ab, wie frei kann ich mich bewegen. Also wenn ich genau weiß, ich brauche irgendwann über diesen Tag verteilt ein 2470 mal, dann bleibe ich weitestgehend auf der Sony. Okay. Einfach wegen dieser Farbmatch-Problematik. Es dauert einfach alles viel länger später zu bearbeiten. Oder weiß ich, ich kann mich hier komplett frei bewegen und kann auf der M und auf der Q schießen. Mhm. Und dann bin ich eigentlich mit der Leica unterwegs. Aber gerade so Porträts sehr gerne mit der M. Wenn ich, wie gesagt, dann die ein bisschen Freiheiten habe. Es gibt aber auch Jobs, gerade so, wenn du so einen Vorstand in Frankfurt fotografierst, dann sieht es optisch schon cooler aus. Also, wobei, da musst du auch unterscheiden. Es gibt Leute, die erkennen den roten aus. Punkt.
Ja, genau.
Also ich lege immer alles einmal so auf den Tisch, ne, einfach weil es gut aussieht, wenn ganz viele Objektive da stehen und so. Auch wenn du am Ende trotzdem die Porträts nur auf 24-70 schießt. Und wenn einer reinkommt und sagt, oh, da steht ja eine Leica, dann weiß ich genau, okay, gut,
dann nehmen wir die.
Ja. Genau, kannst du dann auch mit der fotografieren. Manche finden es toll, wenn da einfach ein Riesenobjektiv auf einem möglichst großen Body hängt und dann darf er damit auch einfach fotografiert werden.
Das ist wirklich ja schon fast ein Phänomen, ne? Aber es ist so, ja, die Leute bewerten tatsächlich die Größe der Kamera und des Objektives, ne? Wenn du auf eine Hochzeit mit einer X100 gehst, dann wirst du nicht ernst genommen, ne?
Genau, ja. Ich hatte mal einen DJ, der hat zur Kuh gesagt, ob ich das häufiger machen würde, eine Hochzeit fotografieren soll. Ja, schon. Das hat er ja, weil die richtigen Fotografen haben immer so große Kameras.
Und dann habe ich gesagt, es hat nur für diese, drauf.
Genau, es hat nur für diese kleine gelangt, habe ich da gesehen.
Ja. Das stimmt, das ist cool, ja. Aber hast du auf deiner Leica nur Leica-Objektive?
Ich habe gar kein Leica-Objektiv, weil ich ja Vogtländer-Ambassador bin und ich somit aus dem kompletten Fuhrpark mich bedienen darf. Deswegen steht da hinten in der Vitrine, die man jetzt nicht so richtig sieht. Da
ja, stehen, so ein bisschen angeschnitten, ja.
Genau, steht allerhand Vogtländerglas. Von der Vintage-Line bis zur neuen Rechnung. Und deswegen, ich bin da komplett ausgestattet. Wobei noch nicht ganz, mir fehlt noch ein 28er. genau, deswegen, ich bin nur auf Vogtländer unterwegs. Genau.
Ja. So sind wir ja aktuell auch gerade ein bisschen zusammengekommen, weil ich auf der Suche, ich bin ja bekennender Fuji-Fotograf, X-System, und vermisse aber eigentlich so für mich dieses klassische 18er. Mhm. Und was gibt es bei Fuji im 18er-Bereich? Da gibt es natürlich dieses alte, was aus der ersten Reihe mit ist, das 2.0. Das hat so einen wirklich noch mechanischen Fokus, kann man fast sagen. Das fährt so rein und raus und ist natürlich so jetzt bei der X-T5 mit den 40 Megapixeln vielleicht auch nicht mehr so ganz kompatibel, wobei ich das jetzt nicht so. Und das neue 18er, das ist natürlich für die Street-Fotografie ein richtiger Klopper. Ne? Mhm. So, und jetzt gibt es ja natürlich, wie man so schön sagt, Drittanbieter, also Anbieter, die ja für die Systeme Objektive anbieten. Und Vogtländer hatte ich natürlich auch immer mal gesehen, aber für mich kam natürlich manuell Fokussieren überhaupt nicht in Frage. Ja,
das hört man oft.
Ja. Und auch andere Anbieter gibt es ja auch noch, die 18er mit manuellem Fokus haben. Aber ich habe dann eben vor einiger Zeit dieses Objektiv einfach mal in die Hand gedrückt bekommen, mach's auf die Kamera und lauf mal los. Und ich war, glaube ich, nach einer Stunde sowas von verliebt in dieses Teil. Einmal, weil es wirklich von der Größe auf der X-T5, die kippt nicht nach vorne, du hast die hängen, auch das Gefühl, du wirst ja noch weniger wahrgenommen oder ernst genommen, ja. Und dann natürlich diese Abbildung, also dieser weiche Look, der dann da rauskommt, aber trotzdem eine gute Schärfe hast. Und ich habe es tatsächlich hingekriegt, damit scharfe Bilder zu machen. Ja, also nicht weniger unscharf als, sagen wir mal, beim Autofokus.
Was, ich weiß gar nicht, war das auch ein Nocton?
Nee, das ist dieses 2.8er, ne? Das nennt sich dann nicht Nocton, sondern oh Gott, warte mal.
Das ist eine gute Frage, ne?
Scopa. Scopa. Ich musste hier schnell um meinen Tisch gucken, da liegt noch die Verpackung. Genau, das ist dieses Scopa. Ja.
Ich bin ja komplett auf der Nocton-Reihe unterwegs. Mhm. Es gibt ja bei Vogtländer unterscheidet der Name ja gar nicht die Blende, wie es jetzt bei Leica zum Beispiel ist, wo du genau weißt, Summicron heißt, hat Blende so 1, und so.
2 glaub, oder sonst nee, was.
Nee, ich glaube, Summicron ist 2.0, Summilux ist 1.4, damit du, also du kannst anhand des Namens schon die Blende erahnen. Das ist bei Vogtländer ja nicht so, sondern da geht es eher um den Stil, um den Look, den dieses Objektiv hat. Und da gibt es Apollantar, das ist dann eben das, was die wie soll man sagen, dass das reinste Bild ist, also quasi der höchste Schärfegrad, die genaueste Farbabbildung. Ne? Bin ich kein großer Freund von. Also ich persönlich nutze es nicht, weil ich schon gern diesen Look habe, den die Objektive haben. Und den finde ich, der ist bei Nocton einfach für mich am passendsten. Mhm. Du hast die Schärfe da, vor allem wenn du die neueren nimmst. Ne? Also das 35-1.2 ist jetzt in der Version 3. Das nutze ich total gerne. Das ist scharf, auch bei 1.2. Du hast aber so eine analoge Unschärfe im Hintergrund. Mhm. Also es sieht nicht so mega digital aus. Mhm. Und das mag ich zum Beispiel sehr. Mhm. Einfach, weil ich dann auch mal ein analoges Bild dazwischen mischen kann und dass es direkt so richtig auffällt. Mhm. Und ich habe aber auch 35-1.4 Vintage-Line, das ist das, was wahrscheinlich so gut wie jeder Vogtländer, der irgendwie mal eins hatte, schon mal besessen hat.
Okay.
Das auf 1.4 scharf zu stellen ist wahrscheinlich, keine Ahnung, für mich ist es unmöglich, aber es ist halt auch ein Vintage-Line. Ja, das ist eine uralte Rechnung. Mhm.
Genau. Ja, also ich bin also da jetzt auch ziemlich angefixt und begeistert und das macht Spaß. Und was du gerade sagst, es gibt ja auch für das X-Mount ein 35-1.2, glaube ich. Das ist so ein Nocton. Das, glaube ich, würde jetzt auch noch mal raushängen. Wir haben uns schon ja kurz ausgetauscht.
Ja.
Du bist ja als Ambassador ja auch unterwegs, machst wie nennt sich das, wenn ihr also mit Fotoläden zum Ausprobieren unterwegs seid? Ne? Workshop ist jetzt ein bisschen übertrieben, ne? Workshop in dem Sinne.
Es ist kein Workshop. Also es gibt verschiedene Varianten davon. Es gibt entweder nur Walks, gerade jetzt so rund um die Foto und Adventure war das dann, da war ich dann bei Leistenschneider, dann finden dann zwei oder ein Walk dann immer pro Tag statt. Dann habe ich einen Musterkoffer dabei, das heißt, Leute kommen hin, sagen, sie haben das System, dann sage ich ihnen, für das System habe ich die Objektive dabei, was hättest du gern? Dann könnt ihr das vorne aufschnallen und dann machen wir eine Stunde quasi einfach einen Walk rund um den Laden, durch die Fußgängerzone oder wie auch immer, so dass sie die Objektive testen können. Jetzt, letzte Woche war ich beim Leica Store in Heidelberg. Da war ich dann quasi von, was waren, ich glaube 10 bis um 4 sowas, war ich dann, ja, ich weiß nicht genau, wie man es nennt, Promotion. Also ich stand quasi im Laden in der Ecke, hatte die Objektive, konnte ein bisschen was drüber erzählen, was sind die Unterschiede. Natürlich immer in dem Sinne, ich bin ja für Vogtländer geht jetzt kein Vertriebler. Also es gibt durchaus Objektive, die ich einfach nicht kenne, weil ich sie noch nie benutzt habe. Das ist dann auch relativ wichtig, dass das Leute wissen, von wegen, es gibt durchaus Objektive, da muss ich einfach nachgucken jetzt, wie viele Lamellen hat das. Ne? Dafür sind wir auch nicht da. Also wir sind nicht da, um alle Specs darunter beten zu können, sondern um ein bisschen was aus dem Handling dieser Objektive erzählen zu können. Das war dann so von 10 bis 4 und dann fand eben nochmal ein Walk statt, zum Beispiel. Ne? Also es gibt da verschiedene Varianten und da sind wir, ich glaube, wir sind momentan sechs Fotografen, die da für sowas eingesetzt werden.
Ja, cool. Ja. Demnächst ist jetzt auch wieder in Frankfurt einer, ne? Im Oktober, glaube ich. Ne?
Im Oktober sind vier Stück in Frankfurt.
Ah,
genau,
ja, okay.
Also ich bin einmal bei Calumet. Das ist an einem Tag ein Walk und Kamera Express hat drei Tage hintereinander. Die haben Donnerstag, Freitag, Samstag.
Ja.
Die haben irgendwie, was ist das, Hausmesse oder irgendwie sowas.
Okay, ja. Genau. Ja, cool. Du hast mir auch die Termine durchgegeben für Nürnberg, ist ja auch im Oktober nochmal einer, mal gucken. Vielleicht werde ich da dann das 35er dann nochmal probieren.
Ja.
Und das würde dann tatsächlich ja auch, glaube ich, für die Porträtfotografie wieder Spaß machen.
Das, ich weiß gar nicht, was ist denn nochmal der Crop-Faktor bei Fuji? 1,6
oder so? 1,6 ungefähr, ne? Ja, genau. Das heißt, du bist ungefähr bei 50 dann, ne?
Ja.
Ich weiß, dieses alte, was heißt alte, aber überhaupt diese 35er Brennweite, also jetzt umgerechnet ne, bei Fuji 50, habe ich damals am Anfang auch gehabt, weil klar, ne, 50 ist so das, was du dann eben auf Kleinbild hattest. Aber das hat mir nie so zugesagt. Man sagt ja so, die 50 sind ungefähr das, was man auch mit dem normalen, also mit dem Auge so im Normal sieht. Und das war irgendwie aber nie was. Aber da habe ich jetzt richtig Lust drauf, das mal wieder zu probieren und vielleicht auch damit eben dieses Thema Porträt zu machen.
Ja. Ja. Ich glaube sogar, das 35er ist eins von diesen ganz krassen Blenden. Ich glaube, das 35er gibt es, glaube ich, in 0,9 oder so.
Irgendwie. Ja, genau. Das kostet dann aber auch gleich, ich glaube, 1.800 oder sowas. Also das ist dann, übersteigt das Budget.
Es ist, also ich hab hier das 50 1.0. Das habe ich ja hier liegen. Das habe ich aber wirklich nur fürs YouTube-Video benutzt.
Ja.
Einfach weil, also es klingt halt mega. Du kannst sagen, ich habe ein 50 1.0 Objektiv. Ja. Aber das auf Messsucher zu fokussieren, wenn sich dann auch noch ein Model bewegt und du bewegst dich und irgendwie die Sonne kommt auch noch ein bisschen von der Seite rein. Also zum einen brauchst du eigentlich fast immer einen ND-Filter. Das ist ja ein Nachtsichtgerät 1.0. Und es ist unfassbar schwer zu fokussieren. Also da kann, plus es ist halt dann eben doch auch groß, auch wenn es ein manuelles Objektiv ist.
Ja, genau.
Ich habe ein 50 1.5. Das ist, keine Ahnung, ein bisschen größer wie zwei 35mm Dosen. Ich fotografiere es am Ende eh auf 2.0. Ist es relativ egal, aber natürlich ist es, wenn du triffst, ist es ein mega schönes Glas, ist ein mega schönes Bouquet, aber ich bin so langsam damit.
Ja. Genau, damit kann man nur künstlerische Fotos machen, bei denen ganz viel Unschärfe ist. Ne?
Ja, genau. Ich meine, von diesem Blende offen und hoffen bin ich ja eh seit, ich glaube seit 2019 so ein bisschen weg.
Ja.
Als ich den ersten Tag in New York war und habe dann fotografiert und dachte mir, ja gut, es könnte auch Frankfurt sein auf deinen Bildern. Das erkennt halt einfach gar keiner, was du da machst. Und seitdem bin ich dann eh ein bisschen geschlossener unterwegs.
Ja, ich glaube mit dem, also für mich war jetzt eben das auch sozusagen hilfreich, eben die Blende recht zuzumachen bei dem, bei dem 18er. Damit du eben auch wirklich durchgehend die Schärfe hast und nicht immer nachjustieren musst. Ne? So kannst du wirklich mehr oder weniger fast auf unendlich stellen und hast dann doch einen sehr großen Bereich abgedeckt. Ne?
Ja. Voll. Also ich meine, jetzt gerade, wo ich ja mehr im Street unterwegs bin, einfach, also jetzt kann ich ja wirklich sagen, es ist Street, wenn man sieht es an den Bildern, die sehen ja zum Teil aus 2017, wo ich das ja auch schon irgendwie gemacht habe, es aber nie thematisiert habe. Das liegt vielleicht auch ein bisschen an dem einen oder anderen Dogma, das können wir vielleicht gerne gleich nochmal beschreiben, warum ich das nicht als Street irgendwie immer angesehen habe. Aber gerade jetzt, ja, in den Niederlanden habe ich 3 Wochen quasi Street wirklich als, so mit dem Kopf, ich mache heute Street, ja, fotografiert und dann auch wirklich mit Zonenfokus gearbeitet und so und habe das dann durchaus auch lieben gelernt. Also ich habe vorher mit der M wirklich nur über den Messsucher gearbeitet und jetzt dann wirklich dann auch mal bei Blende 4 mit Zonenfokus und dann sieht man, wie schnell man dann doch sein kann. Du kannst halt einfach nochmal schneller sein als ein Autofokus, weil du gar nicht fokussierst.
Genau.
Das hat definitiv Vorteile. Der Look verändert sich aber natürlich, wenn du die Blende so weit zumachst. Ja, ein Blau wird auf einmal ein richtiges Blau. So die ganzen Sachen.
Das stimmt, ja.
Von daher, hat beides Vor- und Nachteile. Im Moment mag ich es sehr. Und habe jetzt gestern auch bei der Hochzeit phasenweise mit dem Zonenfokus gearbeitet. Rein in die Menge, auf 1 Meter gestellt bis, was sind beim 28er, 1 Meter bis 1,5 oder 2. Und dann, musst du nur noch irgendwie unter den Armen durchhalten und schon fotografierst du die Leute in der Mitte und hast aber ein schönes Framing, weil quasi ganz viel drumherum passiert.
Genau. Das ist ja das. Ja, jetzt haben wir doch die erste halbe Stunde sozusagen mal über deinen Werdegang gesprochen. Aber klar, du hast es ja eben auch schon angesprochen, ist das Thema Streetfotografie. Und deshalb sitzen wir ja heute auch zusammen, um mal über deine Streetfotografie zu sprechen. Seit du hast jetzt gerade gesagt 2017 ungefähr, ne? Also unbewusst, das ist so meistens in den Gesprächen so, ne? Wenn ich frage, wie hast du angefangen? Ja, ich habe das schon da und dann gemacht, aber da wusste ich noch nicht, dass es Street ist, ja.
Genau.
So glaube ich, sind ganz viele reingekommen und war das auch so dein Start sozusagen und jetzt aber machst du es bewusst.
Genau, also jetzt benenne ich es auch so. Ich hatte vorher immer ein bisschen ein Problem. Es gibt ja so Dogmen. Ne, das muss sein und das muss sein.
Ja.
Und ich fand, also ich habe ja Dinge einfach nur, so wie ich immer alles irgendwie mir beigebracht habe. Ich habe erstmal Dinge ja kopiert und dann versucht zu adaptieren. Und mir haben, haben verschiedene Fotografen sehr gut gefallen, die zum Teil auch einfach nur so, ja, so Augenschmeichler fotografiert haben.
Ja.
Also einfach nur Dinge, und wenn es ein Sonnenverlauf auf dem Boden ist, oder wenn es, keine Ahnung, einfach nur Dinge, die irgendwie aus irgendeinem Grund schön anzuschauen sind. Mhm. Und dann guckst du und sagst, ja, nee, das ist ja, eigentlich ist das ja kein Street, weil es ist keine Person drin, es ist nicht dies, es ist nicht das. Also wusste ich überhaupt nicht, als was soll ich es titulieren, und habe das irgendwie auf so einem anderen Kanal geparkt. Dazwischen war dann, ich war in Italien mal, dann ist mir aufgefallen, dass ich total häufig Zweierkonstellationen gesehen habe. Ja? Zwei Leute, die entweder beisammen sitzen oder auf einer Bank sitzen, aber ganz weit außen, getrennt voneinander. Personen, die einzeln irgendwie sitzen, vorm Lago Maggiore, aber aufs Handy gucken. So Sachen zum Beispiel. Ja. Und da habe ich mir den Spaß gemacht und habe das eben in den zwei Wochen immer fotografiert.
Okay. Ja?
Und hatte, und mir ist es halt einfach aufgekommen, so, wow, das habe ich, da habe ich doch eine Reihe, wo ich irgendwie, keine Ahnung, 10, 15 Bilder habe, nur mit so Personen. Da habe ich dies, da habe ich das. Und habe einen Kanal, der nicht benutzt war auf Instagram, den habe ich umbenannt. Und da habe ich dann am Anfang einfach die Sachen hochgeladen. Erst die alten Sachen und dann jetzt so das, was ich aktuell so fotografiert habe. Ist auch interessant, weil man den Unterschied sieht.
Ja.
Ja, die ersten Sachen sind alle noch mit der Kuh geschossen. Und da ist, ja, das sieht alles insgesamt ein bisschen digitaler aus, wie jetzt die Sachen eben auf einer M mit dem Nocton.
Ja, ja. Und ja, ich meine, New York ist natürlich der beste Einstieg für die Streetfotografie. Ja,
Hätte ich es damals gewusst. Das ist, ich glaube, ich habe einfach so nebenbei ein bisschen rumfotografiert. Jetzt könnte ich mir in den Hintern beißen. Und ich würde am liebsten jetzt nochmal hin. Jetzt, ja, mit dem, was ich so jetzt im Kopf habe.
Meine Rede, genau. Ich war ja auch schon mehrfach in New York, aber eigentlich auch nie so richtig. Ich habe auch Fotos eben aus der Zeit, aber eben auch nie bewusst gesagt, das mache jetzt Streetfotografie. Aber das hat mich da auch schon interessiert. Aber ja, irgendwann wird es dann auch noch mal ein Walk alleine durch New York gehen mit der Kamera und ich.
Ja, also, damals war ja das Ding, mein Mentor ist ja aus New York. Und wir waren quasi, ich war mit einem Kollegen dort. Wir haben uns in so einem Künstler-Airbnb, also so ein, damals gab es noch Airbnbs bis vor Corona. Ich glaube, mittlerweile sind die ja verboten. Wirklich mega günstig. Für einen Fuffi pro Nacht da in so ein Zimmer eingemietet und sind wirklich morgens Sonnenaufgang raus und sind abends irgendwie um 9 sind wir ins Bett. Ja, weil
ein Traum.
Genau, und haben uns natürlich mit Hilfe zum Teil von Peter, also der mein Mentor, haben wir da uns komplett zugeballert mit Porträtshoots. Also wir haben 50 Shoots in 10 Tagen gemacht. Davon hat fast ein Jahr lang mein Instagram-Feed gelebt. Die Leute haben zum Teil gedacht, ich lebe da.
Ja.
Es ist unfassbar produktiv. Also wir waren unfassbar produktiv. Es hat hat riesen Spaß gemacht. Ich meine, du drehst dich halt nach links oder nach rechts und hast ein komplett anderes Setting. Alles sieht aus wie ein Filmset. Diese Stadt lebt auch dieses Thema. Also wenn ich in Mainz versuche, über den Zebrastreifen zu gehen und es kommt ein Taxi, dann muss ich gucken, dass ich möglichst schnell runterkomme. In New York, was man halt nicht glaubt, ne, diese turbulente Stadt, die Taxifahrer geben dir ein paar Sekunden. Also das ist so, du merkst, die gehen kurz vom Gas, die halten nicht an. Ja, aber du bekommst die Chance, noch 2, 3 Schüsse zu machen. Du gehst runter, keiner hupt dich zu Tode, keiner ist sauer. Alle wissen, so ist halt diese Stadt. Und genauso ist es auch mit Models. Ich meine, klar, deutsche Pünktlichkeit kennt da keiner. Die kommen alle einfach irgendwann. Aber alle müssen halt was tun. Das ist, ich habe einen Tänzer aus der Carnegie Hall fotografiert, wir haben Models gehabt, die sind eine Woche vor auf der Fashion Week gelaufen. Wenn du hier in Deutschland halt so ein Model anfragst, dann sagt die, ja klar, ich krieg 250 Euro die Stunde oder sowas. Und da hast du auch mal Glück, die sagt, ich habe heute eh nichts zu tun. Ich wäre doof, wenn ich nichts machen würde, weil ich kann immer irgendwas gebrauchen für mein Portfolio. Deswegen war das, wir waren komplett überrascht. Wir haben ausgeschrieben quasi auf eine Plattform für in New York mit unserem Portfolio angehängt. Und dann war ding, 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 kam eine Meldung nach der anderen. So, alles klar, wir fotografieren die einfach alle. Ja, wir haben zum Teil 3, 4 Leute pro Tag fotografiert und sind abends müde ins Bett gefallen. Und kamen nach Hause mit einem Portfolio, dass ich sehen lassen konnte quasi.
Ja, ja. Ja, das sieht man auf deiner Homepage auch. Da sind mit diesen langen Straßenzügen und so, das ist ja auch, was ich total liebe. Ja.
Ja.
Und wenn du jetzt Streetfotografie, gehst du dann heute auch bewusst raus und sagst eben, heute mache ich wirklich mal für mich Streetfotografie?
Ja, genau. Also jetzt in den Niederlanden war klar, das war während dem Urlaub zum Beispiel. Da habe ich Frauen und Kindern Bescheid gesagt. Das heißt, wir sind dann einfach gemeinsam durch die Stadt gezogen. Ich habe mich immer mal wieder ein paar Meter nach hinten fallen lassen oder war ein paar Meter weiter vorne. Aber grob waren wir da schon zusammen unterwegs. Jetzt letzte Woche Frankfurt war ich dann komplett alleine unterwegs. Aber ja, da ist schon mit dem Augenmerk, heute mache ich ein paar Fotos. Braucht ja trotzdem ein bisschen, ne? Immer so ein bisschen einschießen, ein bisschen, man merkt, oder ich merke zumindest die Hemmung, die ich an sich ja sowieso schon nicht habe, dadurch, dass ich das ja immer irgendwie so machen muss, nah ran an Leute. Aber gerade am Anfang sind da schon noch so ein paar Hemmungen und die fallen dann so ein bisschen, genau.
Ja, ich glaube, dieses Reinkommen, das hat man ja sowieso grundsätzlich immer irgendwie, ne? In diesen Groove, ja. Wenn ich jetzt frage, ne, warum machst du Streetfotografie oder sowas, dann kommt ja eben auch ganz oft, ne, um diesen Moment, um diese Meditation, um diesen Weg dahin zu haben. Ist das bei dir auch so oder ist für dich auch sozusagen das Ergebnis nachher das Wichtige, was du mitbringen möchtest?
Also ich möchte natürlich ein Ergebnis mitbringen, ich mache immer noch ganz viel Fehler. Ne? Ich sehe, dass ich regelmäßig noch zu lang belichte. Ja, also dann trotzdem irgendwie eine leichte Bewegungsunschärfe drin ist, weil ich doch irgendwie nicht auf eine 500stel fotografiert habe oder wie auch immer. Ja, und ich gerade in Frankfurt durch die Straßen hetze oder Leuten halt hinterher und so, dann geht doch alles ein bisschen schneller, als man es eigentlich sich so vorgestellt hat. Aber ich finde es im Moment sehr, sehr angenehm, Dinge zu sehen. Also einfach dieses Gefühl zu haben, ich sehe das jetzt. Ja. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, ich wäre gern Angler, bin aber viel zu ungeduldig und bin eher Jäger.
Okay.
Und da einfach so, da ist was, zack, zack, und dann fotografieren und schnell in die andere Richtung weiter und da ist wieder was und da ist was. Das finde ich im Moment das Spannende für mich, so diesen Rundumblick und da passiert was und da passiert was. Ich glaube, deswegen liegt mir persönlich so eine Stadt wie Frankfurt auch mehr, ich habe das vor 5 Wochen oder so in Mainz einmal versucht, da fand ich es jetzt relativ langweilig, obwohl Mainz ja trotzdem 250.000 Einwohner hat. Ja? Aber es ist nicht Frankfurt-Zeil. Da fällt einer um, weil er sich irgendwie eine Überdosis gesetzt hat und rechts spielt einer mit einer Pferdemaske auf dem Kopf Trommeln. Ja, du denkst so, was ist hier los? Ja, das ist so ein, also überall passiert irgendwie was, zumindest in verschiedenen Straßen. Ich glaube, das fällt mir im Moment noch einfacher. Aber auch einfach, weil ich da noch reinkommen muss. Also da muss ich, glaube ich, ein bisschen netter zu mir sein und sagen, nee, das ist ein neues Metier, da musst du jetzt halt lernen. Das geht nicht so, anfangen und loslegen. Also und direkt ist alles top.
Ja, das ist spannend zu hören. Das ist eben, ich meine, du bist Profi, ne? Du kannst fotografieren, ja, aber du sagst eben, das ist jetzt eben auch was ja nicht komplett Neues, aber doch schon was Neues, ne? Weil du eine andere Herangehensweise hast und dieses Aufsaugen, ne? Wie du sagst, Mainz ist dann wahrscheinlich eher langweilig, ne? Weil du natürlich gar nicht so viel um dich rum hast und dich vielleicht dann eben auf die Lauer legen musst, ne? Und Frankfurt kannst du loslaufen und hast dauernd was. Ne?
Genau.
Wo du wie ein Schwamm. Ja.
Genau. Ich glaube, also es liegt sicherlich auch ein bisschen daran, dass ich einfach in Mainz halt groß geworden bin. Da ist man, glaube ich, immer so ein bisschen betriebsblinder in der Stadt, aus der man kommt. Insgesamt schöner finde ich von den Bauten, wobei da auch, ne, es kommt drauf an, wo, in Frankfurt ist ja auch Frankfurt zum Teil wieder aufgebaut . Aber gerade, du hast in Mainz immer wieder eben diese Römer-Spots, ne? Es ist eine uralte Stadt, eine altrömische Stadt, da hast du wirklich schöne Punkte, das heißt für so Augenschmeichler, wo irgendwie das Licht runterfällt, aus irgendwelchen von irgendwelchen Kirchtürmen an der Seite runter und so, das hast du da schon, das ist ganz nett, deswegen wäre, glaube ich, Angeln einfach in Mainz besser.
Genau. Ja.
Aber ich glaube, ich bin noch nicht so weit, ich habe ja das große Problem, normalerweise habe ich dir die absolute Erlaubnis, das so zu machen, ja, also egal, ob bei Hochzeiten, ob in der Bundesliga, auf meiner Brust steht, der darf mir jetzt diese Kamera ins Gesicht halten. Genau. Ja? Und dieser eine Schritt jetzt noch näher ran an die Person, das ist tricky, Habe ich in Frankfurt auch direkt jetzt erfahren, ja, als mir einer hinterhergelaufen ist. Ja, ja, genau. Und ja, das ist, da ja, brauche ich einfach noch ein bisschen Übung. Das muss ich mir einfach eingestehen, genau.
Das, was du zumindest auf Instagram, auf deinem Street-Fotografie-Kanal auch zeigst, ist ja tatsächlich eben auch das, was mir gefällt. Menschen, würdest du jetzt da schon sagen, das ist schon so der Stil, oder ist es tatsächlich auch noch so, dass mit dieser ganzen Entwicklung du auch noch auf der Suche nach einem Stil bist?
Boah, ist eine Mischung draus. Also mir gefällt das schon, mir gefallen auch Fotografen, die das, klar, ne, wie ich ja eben schon sagte, man kopiert ja, oder ich kopiere zumindest erstmal, um daraus irgendwas zu lernen und mich in der Richtung weiterzuentwickeln. Aber sowas wie Meyerowitz, das gefällt mir schon. Ja, natürlich, auch das ist, es ist New York, da passiert ständig irgendein Kram, bloß die Leute haben kein Problem damit, dass du denen mitten ins Gesicht fotografierst, die geben dir eventuell noch einen Daumen hoch oder so oder fragen, ob sie das Bild haben kann, übrigens in den Niederlanden auch so, also da habe ich ein paar Mal gedacht, fuck, jetzt hast du die Konfrontation, da kommt so, oh, kann ich das Bild haben? Und so, ach, ja komm, klar, gar keine, ja, hier ist meine Karte, ja, cool, schreib mir eine Mail. Das ist halt so ein deutsches Ding wahrscheinlich, dass wir hier einfach Probleme damit haben. Aber ja, so in die Richtung soll es für mich schon gehen. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Zeitgeschehen, was, wie soll ich sagen, das bleibt. Das heißt, ich muss mir wahrscheinlich schon nochmal sowas suchen wie Demos, irgendwelche Sachen, die einfach passieren, wo du sagst, da hast du was fotografiert, was eventuell mal irgendeine Wichtigkeit hat oder bekommt, dass da jetzt Typ XY auf der Zeile lang gelaufen ist und irgendwie einen netten Look anhatte, das ist ganz schön, aber das hat ja nichts mit Bestand. Das heißt, das muss man sich dann nach und nach suchen, einfach in welche Richtung geht, was könnte mal irgendwann einen Mehrwert haben für irgendwas.
Ja, da hast du wahrscheinlich recht, wobei ich glaube, gerade das, was du heute fotografierst, ist natürlich, sagen wir mal, aus heutiger Sicht belanglos, ne? Also, weil du das natürlich, weil es normal ist, du jedes Mal siehst. Aber gerade wenn du jetzt im Meyerowitz oder Vivian Maier anguckst, das sind natürlich auch schon einige Jahre dazwischen. Und dann glaube ich, lass uns mal unsere Bilder noch einige Jahre dazwischen haben, 10, 20, dann haben die natürlich auch noch mal eine ganz andere Aussage, als du sie heute hast. Ja? Ich glaube, selbst wenn du dir die Bilder von vor 10, 15 Jahren von New York. Ich habe gerade noch mal aktuell rausgesucht von 2011 Bilder von New York, die ich dort gemacht habe. Ja, da hast du auch schon noch mal einen ganz anderen Look, und die wirken heute schon noch mal irgendwie besonders und anders. Ja, aber sicherlich dann, wenn du so eine Demonstration oder sowas, dann hast du natürlich auch einen Kontext sozusagen dazu. Das ist wahrscheinlich das und geht dann wahrscheinlich auch noch mehr so ein bisschen in das verwandte Reportagige.
Ne? Ja. Ja, also genau, vielleicht ist es genau auch das, einfach weil es das Gewohntere ist. Ne? Normalerweise hast du ein Thema, was du irgendwie festhalten sollst. Irgendein Kunde sagt dir XY. Also ich meine, selbst wenn ich das jetzt bei sowas wie Mainz 05 mache, dann sagen die ja nicht, mach halt irgendwas, sondern die sagen dann, also in 2 Wochen haben wir Familientag, guck bitte, dass du eine Reportage machst, wo möglichst viel Kind, ja, Papa mit Sohn, was auch immer irgendwie vorkommt, und dann hast du ein Thema, auf was du heute auf der Lauer liegst. Ja, und dann gehst du da in den Pulk rein, ach guck mal, da sitzen zwei und die machen gerade dies und machen gerade das. Vielleicht ist es genau das. Im Moment ziehe ich hier einfach nur los und suche nur irgendwas und sage, ach, das ist interessant oder das ist spannend, fotografiere es und sehe es dann zu Hause, ob es jetzt wirklich so interessant war und ob ich es wirklich auch getroffen habe. Ja, es gibt, ich folge auf Instagram natürlich jetzt ganz vielen, wo du Dinge siehst, ach guck mal, das ist ja eigentlich auch cool. Ja, es gibt einen, der, aber klar, der ist dann auch mit Autofokus unterwegs. Da kannst du einfach auch nochmal einen Tick schneller sein. Keine Ahnung, ob ich das wirklich so machen will, weil Fakt ist, du fällst halt mehr auf, ne, wenn du mit der Sony unterwegs bist. Aber dann solche nur Hände, also nur gefalten Hände auf dem Rücken, alles sehr, sehr eng gekroppt und so. Das sieht auch sehr cool aus. Ist ein Thema.
Ja, genau.
Mal gucken, wo der Weg
hingeht. Wo die Reise hingeht.
Ja. Genau. Im Moment finde ich es einfach nur spannend. Ich ziehe los, weiß nicht, was passiert. Mal gucken. Ich habe ein Thema, habe ich mir quasi jetzt vorausgesetzt oder in den Kopf gesetzt, wobei das auch wahrscheinlich eher wieder eine Reportage ist, habe ich auch schon angeschrieben. Die haben es auch schon gemeldet, ein paar davon. Und mal gucken, ob man das umsetzen kann. Kann ich dir gerne off nochmal sagen.
Ja. Dann lassen wir uns dann dort überraschen, ja.
Genau.
Du hast ja aktuell, wir hatten es vorhin das Thema Trennen, aktuell sozusagen mal so eine Umfrage gemacht, ne, auf Instagram und gesagt, soll ich die zwei Kanäle zusammenlegen oder getrennt lassen? Ja, wie ist das Ergebnis und wie ist deine eigene Meinung dazu?
Also, ich persönlich, für mich ganz selbst, wenn es wirklich nur um mich gehen würde, ja, wenn ich gar keinem irgendwie einen Gefallen tun wollen würde, würde ich eigentlich gern alles auf einem Kanal machen, einfach weil es einfacher ist.
Ja.
Es gibt einen Spot, auf dem Storys sind, auf dem das ist, auf dem das ist. Die Umfrage ist auch eigentlich sehr eindeutig. Ich glaube, es war 80, 20 oder 85, 15, irgendwie sowas für alles auf einem Kanal. Das Interessante ist aber, die 15, die gesagt haben, trennen, das sind die von dem anderen Kanal.
Ja.
Die gesagt haben, nee, trenn das mal schön weiter.
Ja.
Und das ist jetzt, ich weiß es halt, selbst nach dieser Umfrage weiß ich es nicht, weil eigentlich möchte ich ja jedem es möglichst angenehm machen,
ja
auch wenn es irgendwie mein Kanal ist, ich möchte ja trotzdem, dass die Leute Spaß haben, meinen Kram zu sehen, und ich verstehe auch den Sinn dahinter, das zu trennen, aber Fakt ist auch, dass außer Bilder hochladen, mache ich auf dem Street-Kanal nichts, ne, da ist keine Story, der wächst trotzdem, natürlich, aber eigentlich ist es total doof, den Traffic auf zwei Kanälen zu verteilen, weil Instagram dich ja belohnt, wenn möglichst viel passiert. Und so passiert auf dem einen ein bisschen weniger und auf dem anderen nicht wirklich viel. Das war eigentlich die Grundidee dahinter, ne? Zu sagen, okay, wir machen hier einen Kanal, befeuern den und auf der kann wachsen und da kann dies und das und jenes passieren. Aber ich verstehe auch, dass Leute sagen, mich interessiert Street nicht, ich möchte einfach nur die Porträts sehen oder so. Von daher, ich weiß nicht, ob ich quasi auf dem einen das weiter wie so ein Tagebuch führe, so wie es ja momentan läuft, da kommt ja einfach nur jeden Tag ein Bild und mache auf dem großen Kanal wie so Slides, so Wochenslides vielleicht, ja, so 10 Bilder oder 7 Bilder oder wie auch immer. Irgendwie sowas wird, glaube ich, kommen. Aber ich bin weiterhin unschlüssig.
Das habe ich mir gedacht, dass das. Ich kann dir da auch keinen richtigen Rat geben, weil das muss man selber wissen, ne? Aber ich bin der jetzt zu den 15% oder 20% gehörte und gesagt habe, trenne es. Ich verstehe das Argument tatsächlich sehr gut, ne, dass man natürlich das alles weniger Aufwand hat, wenn man zum einen macht. Aber ich glaube tatsächlich, dass jemand, der Street-Fotografie sehen will, auch nur Street-Fotografie sehen will und nicht Lust noch auf anderes hat. Schon, ja, aber jetzt nicht die Masse vielleicht. Von daher ist, ich habe ja auch einen Porträtkanal und den Street-Fotografie-Kanal im Prinzip auch getrennt. Ich habe jetzt keine Auswertung, wie es wäre, wenn man es zusammen hätte, ne? Aber ist schwierig, ja.
Auf jeden Fall. Es ist, ich meine, man sieht eben auch für beides Kanäle, die gut funktionieren. Es gibt Kanäle, die wunderbar quasi mit zwei Kanälen weiterhin wachsen und da passiert was. Und man sieht aber auch, dass Kanäle das wunderschön hinbekommen, beides zu haben. Dass da mal ein Porträt kommt und so, auch nicht so abgesprochen. Das mag ich auch nicht, wo du sagst, so jede zweite Kachel ist ein Porträt. So, sondern dass du so ein Gefühl hast, es ist organisch, wie jetzt dieser Kanal wächst. Da ist dann eben auch aber auch mal nur so ein Augenschmeichler mit drin. Einfach eine, es gibt, keine Ahnung, wie die das manchmal machen, es gibt wunderschöne Hotelbetten. Aus irgendeinem Grund. Also Hotelbetten mit zerknüllten Bettdecken, wo einfach nur das Licht durch das Fenster scheint. Ja. So, also das ist ja trotzdem wunderschön, obwohl es einfach ein ungemachtes Bett in der Sonne ist. oder in der Morgensonne.
Ja.
Mit wundervollen Farben. Sowas meine ich, ne? Also dass sowas auch einfach mal drin vorkommt, wo du sagst, ach, das ist einfach, es hat gar keinen Sinn, es ist einfach nur schön anzugucken. Vielleicht muss ich das noch so ein bisschen mehr dazwischen mischen oder so, aber dann kommt der Achim um die Ecke und sagt, das ist kein Street.
Ja.
Haut er mir auf die Finger.
Ja.
Muss ich mal gucken. Ich weiß noch nicht genau, wo es hingeht.
Vielleicht wäre es tatsächlich auch ein Experiment wert, ne? Weil ich denke, auch als ich ja angefangen habe, also Instagram-Kanal jetzt über 10 Jahre, war es schon so, dass, sagen wir, wenn du auf dem Porträtkanal vielleicht ein Street gemacht hast, dass Street noch nicht diese Aufmerksamkeit, diese Anerkennung hat, die es heute hat, sondern da war es eher noch, was sind denn da Menschen, dann noch eher so ein bisschen in die zu, ja, darfst du das denn überhaupt, die so zu fotografieren und so. Ich glaube, diese Akzeptanz ist heute größer, die ist mehr da, sodass wenn du jetzt beides zusammenlegst, also die Leute, die jetzt eben nur bisher deine Porträts gesehen haben, vielleicht eher auch ein Verständnis dafür haben. Und ich glaube, es ist auch noch ein Unterschied, ob du sagst, ich mache eben Porträts in New York oder in der Stadt, wo ich eben auch einen entsprechenden urbanen Hintergrund habe. Ja? Mhm. Oder ich mache jetzt wirklich den Vorstand im Besprechungszimmer und poste den zwischen Street-Fotografie-Bildern. Mhm. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied. Und dann, wenn du Ersteres hast, also diesen urbanen Raum mit Porträt und Street, ich glaube, das könnte funktionieren.
Ja, man kann ja auch diese Koop-Posts machen, ne? dass das Foto eigentlich auf dem einen ist, aber in dem anderen Feed mit angezeigt wird. Vielleicht ist das zumindest mal jetzt so für den Übergang eine Variante, dass man sagt, zur Not kann man einfach die Kooperation rausnehmen und muss das Bild nicht löschen. Mhm. Dann verschwindet es nur auf einem Kanal wieder. Mhm. Irgendwie sowas. Ja, mal gucken. Ich bin da komplett unschlüssig. Ich glaube, da wird auch noch jede Menge passieren. Ich meine, der Kanal, auf dem jetzt Street läuft, der war ja schon zweimal was anderes. Irgendwie das, im Moment bin ich aber sehr zufrieden. Seit, ich glaube, 26. Juni kommt da einfach jeden Tag ein Foto.
Ja, genau.
Von daher, im Moment bin ich noch beständig.
Ja. Ja, wir werden den natürlich hier auch in den Shownotes verlinken.
Vielen
also
Dank.
Wer da noch nicht drauf ist, bitte gerne folgen. Ich finde es... mir gefällt es sehr gut. Ich freue mich jeden Tag über Bilder.
Das freut mich. Also ich würde ich bin sehr zufrieden oder bin sehr froh, wenn ich immer wieder jemand Neues aus dem Netzwerk sehe, weil ich finde Streetfotografie auf Instagram zu finden ist sehr schwer, zumindest Deutsche. Mhm. Also egal, was mir dann vorgeschlagen wird, sind dann einfach halt die Großen, die man kennt aus London und eben New York. Ja. Aber hier in Deutschland ein Netzwerk aufzubauen, also selbst ich folge dir und trotzdem sehe ich manchmal die Bilder halt nicht, sondern sehe sie, guck mal, eben hast du es in die Story gepackt, dann kann ich wieder draufgehen, dann like ich wieder die letzten 8 Bilder oder irgendwie sowas. Ja, genau. Aber dass mir das ganz normal im Feed angezeigt wird, ist total, total ich verstehe es auch nicht, weil eigentlich dieser eine Kanal konsumiert auch nur das eine. Mhm. Also ich schaue extra drauf, dass ich auf dem Street-Kanal nur noch Street-Kanäle abonniert habe, um einfach den Feed in die Richtung zu drücken. Und trotzdem ist da ganz viel Ausland und wenig Netzwerk, was um mich rum passiert. Ja, jetzt möchte ich ja in der WhatsApp-Gruppe auch nicht ständig irgendwie Instagram-Links und so abfragen. Ich werde da auch keinem auf den Keks gehen. Ja, deswegen, also fühlt euch frei, wenn ihr das hört. Schreibt mir gerne auf dem Street-Kanal. Ich freue mich über jedes Netzwerk, das da weitergeht. Ja.
Aber da kann ich dir noch mal was ganz Besonderes ans Herz legen. Gerade wenn du die deutsche Community und sowas rein möchtest. Meet and Street.
Ja, ist jetzt dieses Jahr Hamburg war ich halt gebucht.
Ja.
Und ich habe mich schon gefreut, weil ich habe es so gesehen und habe nur die 3 Städte gesehen. Dachte, guck mal, das findet in 3 Städten statt. Dann gehe ich einfach nach Frankfurt. Und bis ich dann dieses kleine Datum dahin gesehen habe, das war schon. Und gut, Dresden ist natürlich jetzt von dir ja auch. Ist halt schon eine Ecke.
Es ist eine Ecke, ja, aber ich meine, Hamburg war weiter. Ne? Dresden ist jetzt, sagen wir, von mir aus doch schneller. Ja, ich meine, du bist auch wahrscheinlich 4, 4,5 Stunden da. Ne? Aber kann ich dann wirklich nur empfehlen, die Community ist Weltklasse. Es macht total Spaß. Du hast so viel, guck mal, jetzt über fast 300 Leute oder sowas, ne? Also mittlerweile auch schon international, europaweit. Also da kannst wenn man da nicht Kontakte knüpfen kann, dann nirgends.
Also es sah auch wirklich, ich meine, so viel Vlogs oder so gibt es nicht davon.
Dieses Jahr leider irgendwie nicht so viele. Ja, nee. Ich hinke auch noch ein bisschen mit meinem Podcast. Ich habe O-Töne aufgenommen und will die auch noch reingeben, aber habe jetzt auch gedacht, ich warte mal, was noch so an Videomaterial kommt. War aber tatsächlich nicht viel. Ja.
Drei, vier Stück. Mehr habe ich nicht gefunden.
Und von den 3, 4 sind, glaube ich, anderthalb, zwar mit der Überschrift Meet and Street, aber es kommt gar nichts von Meet and Street, was ich dann auch wieder schade und komisch finde. Ja.
Genau, sondern nur so beiläufig. Genau, ja, so, wir sind auf dem Weg dahin und dann, jetzt sind wir einen Tag später, wir machen Fotos.
Ja, genau. Ja. Komisch. Ja. Naja, gut. Das ist, wo wir jetzt gerade hängen geblieben sind mit dem Trend der Kanäle. Also ich bin gespannt, wie du das jetzt umsetzt, was deine Erfahrung da ist. Und dann lass uns gerne weiter auch austauschen dazu.
Sehr gerne.
Auf deiner Homepage oder auf deinen YouTube-Videos hast du das Thema Street jetzt noch gar nicht groß thematisiert. Nee, soll das noch kommen?
Das soll noch kommen. Ich habe hier das, was jeder ja einmal machen muss. Ich habe hier einmal mein Brustmount, sowohl für die GoPro. Ich habe aber auch ein Osmo, ein DJI Insta Go 3S, also für auf die Brust, die du per Magnet auf die Brust pappen kannst.
Okay.
Die habe ich auch. Also es ist jetzt alles soweit da. Aber auch da jetzt Frankfurt. Ich war eigentlich für was anderes da und war dann nur eine Stunde unterwegs. Das heißt, für so ein Video möchte ich mir dann schon Zeit nehmen, damit du da irgendwie 15 Minuten mal Street-Fotografie in POV da zusammenkriegst oder so. Soll kommen. Und das soll aber auch ganz normal einfach nur auf dem YouTube-Kanal kommen. Da werde ich keinen extra YouTube-Kanal aufmachen. aber auch, ich meine, natürlich bietet sich eigentlich für meinen Kanal Street super gut an. Durch die Objektivtests. Ne? Also ich habe einen Vogtländer Review, ich meine, das geht wunderbar damit. Das ist
eine Kombi, genau. Ja.
Das ist astrein. Ein ND-Filter kannst du damit wunderbar testen. Also so auch einfach mal hin und wieder eine Review. Auch da, auf die ich natürlich jetzt nicht so, also ich möchte kein Review-Kanal werden. Aber das ist die traurige Wahrheit. Hin und wieder brauchst du das, einfach um den Traffic hochzuhalten. Weil das mehr geklickt wird als ein Behind-the-Scenes-Video, was ich persönlich null verstehen würde oder null verstehe. Als ich angefangen habe mit Fotografieren, ich habe mir die Finger danach geleckt nach Behind-the-Scenes-Videos, nachdem, wie hat der Fotograf das Setting aufgebaut? Ich meine, das sind Kampagnen, Trikotkampagnen für einen Bundesligisten zum Teil dabei. Das sind irgendwie 10 Mann am Set oder sowas. Ne? Die sind zum Teil von Pierre Oborni gefilmt, der wirklich mega gute Videos macht und so. Das heißt, da ist Material, was ich selber als Jungfotograf gerne gehabt hätte. Und dann siehst du, das klickt halt kein Mensch. Klar, weil es irgendwie ja auch nicht vorgeschlagen wird. Du müsst ja diesen Suchbegriff eingeben, um dieses Video zu kriegen. Und das ist dann mit SL3-Test. Ist halt einfacher. Danach suchen Leute. ND-Filter, magnetisch, was auch immer. Suchen Leute. Das wird halt alles viel, viel mehr geklickt. Deswegen brauchst du das, um Leute auf deinen Kanal zu ziehen, damit sie dann die anderen Videos auch sehen. So, was macht der noch? Ach, guck mal, da ist ja ein Behind-the-Scenes oder so. Am liebsten würde ich nur sowas machen. Ich würde am liebsten nur Fotografie in Purheit auf meinem Kanal haben. Ist aber leider, dann würde gar nichts da passieren. Und der Kanal wächst ja sowieso schon wirklich langsam. Also du siehst ja viel, viel jüngere Kanäle, die jetzt nur Reviews machen. Ja. Die sind schon lange fünfstellig. Ja, ich habe zum Teil Daily Vlogs gemacht mit jedem Tag aus dem Alltag eines Fotografen und so. Und das ist bei weitem nicht so gewachsen, einfach weil ist irgendwie auch verständlich. Irgendeiner müsste es ja suchen. Genau das, was ich da mache, muss ja einer suchen.
Ja. Genau, du hast natürlich da auch immer so die Brille des Selbstständigen, des Professionellen auf, ne, und sagst, okay, ich mache das jetzt nicht nur für den Spaß und da ist es egal, sondern klar, für dich ist es auch fürs Business natürlich wichtig, die Reichweite. Ne? Also immer sonst, wenn du jetzt sagst, okay, du, so wie ich mache jetzt nur meine Street-Fotografie für mich, dann kann es mehr oder weniger fast egal sein, wer den Podcast hört oder wie viele. Man freut sich natürlich über jeden, aber klar, ich muss damit nicht mein Leben bestreiten. Ja. Das denke ich auch, dass man das natürlich auch immer diesen Kontext haben muss, wenn wir jetzt darüber reden.
Ja. Genau, also mir geht es ja gar nicht so sehr um das YouTube-Geld, für das ich ja eh noch nicht zulässig bin, sondern mir geht es um reines als Marketing-Tool. Das heißt, sieht so läuft ein Shoot bei dem ab, das sind die Ergebnisse, habe ich Lust zu, buche ich auch.
Ja.
Das ist, weil man muss auch sagen, klar, hin und wieder kommt das ja mal. das sind absolute No-Brainer, die Jobs. Die Leute wissen haargenau, wie es abläuft. Die kennen irgendwie, die haben schon 3, 4, 5 Videos von mir gesehen. Die wissen, was für ein Typ ich bin. Und dann muss ich auch nicht zu einer AG in Vorstand zum Fotografieren im Anzug. Ist es okay, dass ich in Jeans mit bunten Sneaker und einem T-Shirt komme. Weil die genau wissen, so. Also auch das musste ich ja lernen. Ich mache zum Beispiel Bilder ganz regelmäßig für den größten Architekten hier in der Region. Mhm. Ja, keine Ahnung, es sind glaube ich 30 Architekten, die er da angestellt hat. Und da kam ich am ersten Tag im Sakko.
Ja.
Ja. Und er selbst stand halt in so einem hochgekrempelten schwarzen Hemd und guckte mich so an, also Sakko kannst du ruhig ausziehen. Wir haben dich ja extra genommen, weil wir sowas nicht wollten. Ist alles cool. Du musst dich nicht verkleiden.
Genau, und von dem Tag.
Also ich fotografiere da auch in Shorts. Alles gut. Ich komme da im Sommer in kurzen Hosen und Sneaker und alles ist top. Ja. Das sind letztendlich die Kunden, die ich auch gerne hätte. Oder einfach nur deine Arbeit machen kannst. Du kommst, machst deinen Job und alles ist cool.
Ja, genau. Nicht alles andere bewertet wird, sozusagen. Genau. Ne? Die große Kamera, der Blitz und der Anzug.
Genau.
Ja. Genau. Das kann ich gut nachvollziehen. Ja. Was steht jetzt irgendwo nochmal in Termin oder für dich privat so eine Reise an, wo du dich nochmal auf Street-Fotografie konzentrierst? Oder?
Also ich würde liebend gerne, aber aktuell nicht. Also eigentlich für mich jedes Jahr, denke ich mir, ich muss im September wieder nach New York. Mhm. September damals ja als Tipp bekommen, weil da das Licht einfach hervorragend sein soll. Und ich muss sagen, es war hervorragend, weil selbst wenn, wir hatten zum Teil über 30 Grad und trotzdem war die Sonne wirklich okay zum Fotografieren. Gut, es wird jetzt dieses Jahr wieder nichts mehr. Und ja, jetzt stehen einfach nur, wie gesagt, die Walks an. Die gehen jetzt auch, glaube ich, bis in den November rein.
Okay.
Wenn ich das so richtig gesehen habe. Ansonsten, ich würde natürlich, also das wäre mein absoluter Traum aktuell, so wie ich mich jetzt gerade fühle, wäre, ich habe einen Sponsor, der mich nur für sowas finanziert. Ja. Ich mache eine Stadt nach der anderen, mache nur Street-Fotografie, liefere irgendwas ab. Also falls da draußen irgendein Tourismus-Ding zuhört, ich bin wirklich für alles offen. Dieses ganze Street-Thema ist das, was mir im Moment am meisten Spaß macht, weil ich einfach das Gefühl habe, cool, da kann ich am kreativsten sein, ich kann so ein bisschen fotografieren, wie ich mich heute fühle. Ich muss nicht irgendwelchen Vorgaben jetzt nachgehen, sondern ich kann raus, Musik aufs Ohr und dann sehen, was passiert und das fotografieren. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich damit Geld verdienen soll. Deswegen.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich schwierig. Ja, höchstens so ein Fotoband oder sowas dann irgendwann mal.
Ja, und da brauchst du wieder die Reichweite.
Ja, genau. Da musst du ja, alles schwierig, ja. Aber du bist ja, du hast ja vorhin auch schon gesagt, Kontakt zu Achim, zu Ivan, Collateral Eyes sind ja gar nicht so weit weg. Da kannst du dich ja auch nochmal andocken. Und ich glaube, die waren jetzt am Wochenende wieder unterwegs oder sowas.
Ne? Genau, als ich die Hochzeit hatte. Also ich wollte eigentlich hin. Ich wollte eigentlich hin. Und es war auch wirklich, es war gestern und wirklich nur eine kurze.
Stimmt, gestern, genau.
War auch nur eine kurze Hochzeit. Also das heißt, ich wusste, ich habe die nur bis um 3. Und danach war auch auf der hessischen Seite. Und habe gesagt, ich würde danach einfach schnell rüberfahren nach Frankfurt. Und dann hat da der Stefan mir schon geschrieben, gesagt, 3 Uhr wird wahrscheinlich schon das Ende sein. Dann wird schon irgendwo einer in irgendeinem Café hocken. Da kannst du dich höchstens noch dazu gesellen. Und dann habe ich es erst gar nicht mehr in Angriff genommen. Okay, bin dann heimgefahren. Okay.
Ja, also lass uns vielleicht auch mal, wir planen ja jetzt dann auch schon bald irgendwie fürs nächste Jahr oder sowas. Vielleicht können wir ja auch noch mal Nürnberg zusammen unsicher machen.
Sehr gerne. Ich meine, Vogtländer sitzt in Fürth.
Ja, ne, stimmt.
Das ist, da ist eigentlich für dieses Jahr, also die wissen noch nicht, ob es in Fürth oder in Hamburg stattfinden soll, soll sowieso. Ne? Also weil wir Fotografen, das setzt sich ja auch regelmäßig auch so ein bisschen anders zusammen. Da habe ich ja nur die glückliche Lage, dass ich ja seit Anfang an dabei bin, als einer der wenigen. Aber gerade ich kenne die jetzt neu dazu kamen, kenne ich nur vom Namen, nur persönlich. Und deswegen soll nochmal so ein Treffen zusammen stattfinden.
Ah, ja.
Bloß es wird scheinbar, ne, wir wollen gucken, dass wir quasi regelmäßig, momentan schicken wir immer diesen Musterkoffer hin und her. Ja, der wird quasi immer neu bestückt für die jeweiligen Dings. Und auch da sollen wir ausgestattet werden, dass es immer bei uns bleibt. Einfach das, wenn du jetzt sagst, Dennis, hast du das 3509, kann ich das mal testen und dann kann ich in Zukunft sagen, du komm rum. Ich habe hab alles hier, komm rum, wir machen eine kleine Runde, du testest das und dann ist gut, wir trinken Kaffee zusammen und du hast das Objektiv getestet. Einfach damit sowas möglich ist. Oder ich sagen will, ach, ich habe jetzt, ich mache heute ein YouTube-Video über das und das Objektiv, dann muss ich nicht erst hinschreiben, könnt ihr mir das bitte zuschicken, sondern dann gehe ich an die Tasche, hole mir das Objektiv raus und mache ein Video drüber. Ja. Das ist so der Grundgedanke eigentlich, dass wir zum einen die Sachen da haben, um es einfach selber zu benutzen für unsere Fotografie, aber auch um es einfach zu zeigen und jedem die Möglichkeit zu geben, zu sagen, er kann auch mal Vogtländer testen oder was drüber sehen.
Ja, ja, das hört sich gut an, genau. Und falls es dann eben nicht Hamburg ist, sondern Fürth, dann meldest du dich.
Sehr gerne, sehr gerne.
Ja, cool. Ja, wir sind auch schon wieder mit einer guten Stunde rum, wie die Zeit verfliegt. Und ich glaube, wir hätten noch viele Themen. Jetzt bist du ja selber zwar ein alter Hase, was die Fotografie, aber ein mehr oder weniger Neuling in der Street-Fotografie. Mhm. Und du weißt zum Ende immer noch mal einen Tipp mitgeben für jemanden, der reinkommt. Jetzt kannst du ja sozusagen aus der eigenen Erfahrung gerade noch mal sprechen. Hast du einen guten Tipp, den wir raushauen können?
Ich glaube, die Tipps, die ich jetzt nenne, die hast du wahrscheinlich schon 80 Mal gehört. Also auf jeden Fall Bildbände kaufen, kauft euch Bildbände, guckt euch ganz viel an und dann geht raus und macht's. Macht's einfach nur nach erstmal. Das ist auch absolut okay, erstmal nur zu kopieren. Finde ich, ist mir das, also so, das zu verpönen, finde ich, ist mir das Nervigste, was es gibt, genauso wie Locations nicht rauszurücken, weil keiner wird exakt das gleiche Foto machen. Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn das eine oder andere auch von jemandem schon mal geschossen wurde. Weil am Ende lernst du es genau so. Wir haben so laufen gelernt, wir haben so sprechen gelernt, wir müssen kopieren, um dann dann muss irgendwann der Step kommen, dass man sagt, und jetzt mache ich da irgendwas anderes draus. Ich kombiniere 3, 4, 5 Stile zusammen oder so. Ne? Ja. Aber ich meine, wie soll ich es denn ansonsten lernen? Ich gucke mir einen Saul Leiter an und gucke und sage, ja, wie hat denn der das gemacht? Ja. Dann fotografiere ich mit 28, ja gut, das haut ja überhaupt nicht hin. Ah, okay, das und das musst du machen. Lernt man das so ein bisschen und kann das vielleicht für irgendeine Szene dann adaptieren, was dann wieder kein Saul ist, sondern was dann ein Wolfgang ist, zum Beispiel.
Ja, genau. Richtiger Ansatz. Ja. Das ist... Ja, der richtige Weg, sehe ich auch so, ja. Ja, Mensch, Dennis, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir hier auch mal ein bisschen über den Tellerrand gucken konnten, also nicht nur Street-Fotografie. Und hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch, also danke, dass ich da sein durfte. Gerne wieder, falls dir mal langweilig ist, wir können gerne telefonieren.
Ja, das machen wir auf jeden Fall, ja.
Perfekt, dann Dankeschön.
Danke, bis dann, tschüss.
Ciao.
Das war wieder eine gute Stunde Unpost Podcast. Diesmal mit dem Fotografen Dennis Weißmantel. Alle Informationen zu dieser Episode findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr Wunschgäste, Anregungen oder Fragen habt, könnt ihr mir eine E-Mail an hallo@unpost-podcast.de schreiben. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. Klasse wäre auch ein Kommentar, zum Beispiel auf Apple Podcast oder eine Bewertung auf Spotify. Bis zur nächsten Episode.